Das ist der Ökodorf-Podcast aus
Siebenlinden.
Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lass dich von Siebenlinden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden, Folge 98. Konflikte gehören dazu. Das klingt schlimm, ist es aber eigentlich gar nicht, denn jeder Konflikt ist auch eine Chance zu lernen und zu wachsen. Ich spreche mit Christa Leila Dregger, die seit vielen, vielen Jahren in Gemeinschaften lebt. Christa ist für mich ein besonders spannendes Gegenüber, da sie auch als Friedensjournalistin arbeitet. Es geht also um Frieden im Kleinen und um Frieden im Großen. Gemeinschaften können wie Mini-Gesellschaften sein, wo Konfliktfähigkeit immer wieder neu eingeübt wird, denn es gibt bei uns jede Menge Zündstoff. Bei uns könnt ihr daher Kommunikationsmethoden und Werkzeuge erlernen, denn jeder erfolgreich durchgestandene Konflikt nimmt uns ja auch ein Stück weit mehr die Angst vor der nächsten Krise. Das gilt für den privaten Bereich, im beruflichen oder auch in dieser Gesellschaft, in der Polarisierung gerade an jeder Ecke drohen, die Menschen zu entzweien.
Ja, herzlich willkommen und ich begrüße heute mit ganz viel Freude Simone Britsch, die bei mir zu Besuch ist, bei uns hier an der Ostsee im Gut Nisdorf. Und herzlich willkommen, Simone.
Ja, ich bedanke mich ganz doll für diese Einladung, Christa. Das ist richtig, richtig schön, bei euch an der Ostsee zu sein. Ich war noch nie in einem Bio-Hotel und bin jetzt von eurer kleinen Gemeinschaft mal hier für ein Wochenende und im Hintergrund rauscht das Meer.
Ja, keine schlechte Tonaufnahme, sondern das Meer.
Genau.
Ja, und das Spezielle heute an unserem Podcast ist ja, dass wir beide eine Podcast-Serie haben und uns sozusagen gegenseitig interviewen bzw. ins Gespräch kommen wollen.
Das haben wir noch nie gemacht, das ist spannend.
Ja. Mal schauen, wer mehr über sich erzählt und wer mehr neugierig ist von der anderen und ob sich das die Balance hält. Wir haben auf jeden Fall ähnliche Themen. Wir leben sehr lange in Gemeinschaften beide und wir sind beide in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. im Journalismus aktiv. In unseren Gemeinschaften, ja, ich glaube, wir sind auch beide sehr neugierige Menschen.
Ja, diese Neugier ist auf jeden Fall das, was mich immer wieder treibt, auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich so viel lernen darf. Und ich würde gerne von dir auch lernen, Christa, weil du bist noch länger in Gemeinschaften unterwegs als ich. Du bist auch als junge Frau gestartet. Heute lebst du an der Ostsee in einer winzig kleinen Gemeinschaft und hast aber einen wahnsinnig langen Weg hierher zurückgelegt und ich glaube auch fast nie alleine gewohnt, sondern immer in Gruppen. Wie ging es denn los bei dir?
Ich habe schon als Teenager gedacht, ich will diesen normalen Weg, heiraten, Karriere und so weiter, nicht gehen, sondern habe damals, da kam das so auf, die Landkommunen, ja, dann habe ich das besucht, da bin ich noch zur Schule gegangen. Und habe dann gedacht, ich studiere Landwirtschaft, dann weiß ich dann später, wie man sich am Land selbst versorgen kann. Das habe ich dann auch gemacht und habe verschiedene Gemeinschaften besucht. Und als ich 24 war, habe ich dann die damalige Bauhütte kennengelernt. Das ist die Vorläufergemeinschaft von ZEG und auch von Tamera. Und da bin ich eingestiegen. Das war für mich sehr überzeugend gewesen, diese Intensität, dieses, wir wollen wirklich eine andere Kultur, ein anderes Leben aufbauen. Nicht nur ein bisschen anders, sondern ganz anders, radikal anders. Das war, hat mir entsprochen damals und habe dann in den verschiedenen Gemeinschaften gelebt, die wir damals nacheinander, die nacheinander entstanden sind. Dann noch im ZEG seit 91, dann habe ich zwei Jahre im ZEG gelebt und bin dann nach Tamera, wo ich 18 Jahre gelebt habe.
Vielleicht stellen wir das ZEG ganz kurz vor. Das kennt ja auch nicht jede oder jeder.
So.
Das ZEG
ja, genau.
Ist eine befreundete Gemeinschaft von Siebenlinden auf jeden Fall, wo ich lebe, Ökodorf Siebenlinden. Und das ZEG ist in der Nähe von Berlin in Bad Belzig und ist eben auch eine Gemeinschaft, die es jetzt schon 40 Jahre wahrscheinlich gibt.
Nee, 33.
33. Mhm.
Ja, 33, weil 91 haben wir die gegründet. Kurz nach der Wende haben wir dort dieses wunderbare Gelände gekauft. Ehemaliges Stasi-Camp, was wir mit viel Energie verschönert haben,
Das heißt, du warst in der Pioniergruppe damals.
Ja.
Pionierinnengruppe, wow.
Ja, und um diesen Bogen fertig zu machen, dann bin ich 2003 nach Tamira gezogen in Portugal. Das war damals noch die Idee, einen Südzeck und einen Nordzeck zu haben. Und das wurde dann Tamira, wo auch die Gründer hingegangen sind, Dieter Dohm und Sabine Lichtenfels. Und dann haben sich die Wege von Zeck und Tamira doch ziemlich auseinander entwickelt. In meinen Augen war Tamira radikaler, fundamentaler, ja, hat mir wiederum mehr entsprochen. Und dann bin ich aber vor mittlerweile 3 Jahren, hat es mich dann doch wieder in die Heimat einerseits gezogen, nach Deutschland zurück. Und zum anderen wollte ich nochmal schauen, was es noch an Gemeinschaften, an Gemeinschaftsmöglichkeiten gibt. Ich habe dann ein bisschen auch einen Irrweg gegangen. Ich war bei der Go and Change Gemeinschaft, was ich im Nachhinein als eine toxische Gemeinschaft empfinde, was ich zu spät gemerkt habe auch. Und habe dann gemeinsam mit einigen anderen, die auch schon sehr lange Gemeinschaftserfahrung haben, gedacht, was ist denn jetzt noch eine Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen? Unsere Erfahrungen, auch das, was wir wertgeschätzt haben, aber auch das, wo es nicht weitergegangen ist, in unseren Gemeinschaften nochmal zusammenzufassen und noch ein Stück weiterzugehen. Und wir haben gesagt, wir wollen eine kleine Gemeinschaft sein. Wir wollen intimer zusammen sein können. Und wir möchten sehr offen sein für Gäste. Und so haben wir vor einigen Monaten dieses unglaubliche Gutshaus hier gekauft, ein Bio-Hotel. Und was wir ganz gerne machen möchten, wofür wir da sein möchten, ist für Begegnung auf jeder Ebene. Das ist ja auch Begegnung mit sich selbst, Begegnung unter Menschen, aber auch Begegnung mit der Natur. Wir möchten wirklich dafür da sein und einen Platz dafür geben, dass sich wirklich Seelen einander wahrnehmen und begegnen können und von dem her immer etwas Neues entstehen kann. So jetzt mal in möglichst kurzer Zusammenfassung, bevor ich gerne rauskriegen möchte, was dich denn ja dazu bewogen hat, vor 21 Jahren mittlerweile nach Siebenlinden zu ziehen und so lange in einer Gemeinschaft zu leben.
Ja,
wie war das?
Das hatte natürlich einen Vorspann und tatsächlich ging es bei mir auch im Jugendalter los. Also ich bin früh ja so politisch wach geworden und habe gemerkt, hey, wir fahren hier unsere Zukunft gegen die Wand und das geht alles kann nicht so weitergehen. Wir brauchen was ganz fundamental Neues. Das hat mich als Jugendliche unheimlich umgetrieben und ja, und dann hatte ich immer so ein Bild im Kopf, also das könnte ich mal plastisch eigentlich mal aufmalen als Gemälde, so ein Hügel mit einem Haus und da war eine Gruppe Menschen, die immer zusammen waren. Ich weiß nicht, was die gearbeitet haben ganz genau, weil dieses Bild ist so stark, so dieser Berg mit dem Haus und da wollte ich immer hin. Und das habe ich sofort verwirklicht. Also als ich mein Elternhaus verlassen habe, da bin ich gleich in die erste WG gezogen, nach einem Jahr dann sofort in eine Wagenburg. Das war ganz wild natürlich, lauter junge Leute, die sich dann selbst organisierten. Da habe ich jetzt noch mal einen Besuch gemacht. Die gibt es noch, diese Wagenburg bei Lüneburg, und habe die Plenumsbücher noch mal gelesen, also unsere Plenumsprotokolle von damals. Und habe noch mal mein Bemühen wahrgenommen, da Struktur in diesen Laden zu bringen. Ich bin in diesen Plenumsprotokollen immer diejenige, die versucht, da irgendwie so ein bisschen Ordnung und so reinzubringen. Und da habe ich aber auch gemerkt, naja gut, also so eine ganz lockere Gemeinschaft von Menschen, die erstmal einfach nur alle im Bauwagen wohnen wollten, das ist es für mich auf Dauer nicht. Da wahnsinnig viel lernen dürfen. Und dann kamen so verschiedene Stationen, die dann nach Siebenlinden geführt haben. Und das war der Zeitpunkt auch, als mein Partner und ich Familie gegründet haben. Das hat einfach super gepasst, ne? Mit diesem Baby auch jetzt einen Platz zu suchen, der mehr Kontinuität hat als eine WG oder eine Wagenburg oder etwas Lockeres. Und Siebenlinden war auf jeden Fall für uns damals eine Gemeinschaft, die schon ausgestrahlt hat, ja, das, was du auch aufgegriffen hast, einen radikaleren Weg zu gehen, ne? In dem Fall war es vor allem dieser Wunsch, wirklich ressourcenschonend zu leben, wirklich naturnah zu leben, wirklich auszuprobieren, was brauchen wir eigentlich materiell, um glücklich zu sein und was brauchen wir aber auch nicht und welche Bedürfnisse können wir viel besser befriedigen, indem wir ein schönes Miteinander aufbauen, statt viel zu konsumieren oder weite Fernreisen zu machen. Und das haben wir da sehr gut gefunden eigentlich, diese Seelennahrung, Gemeinschaft.
Das ist schön, dass du das sagst mit der Seelennahrung. Also ich war ja schon mehrmals in Siebenlinden und ich habe dich ja auch vor einem Jahr dort mal besucht. Und als ich das erste Mal nach Siebenlinden kam, da war da der Club 99. Das waren damals, also das war 1999 eben, auch schon eine Weile her. Und da haben sich einige Leute gesagt, dieses gerade entstandene Siebenlinden ist uns schon ein bisschen zu etabliert geworden. Wir ziehen raus in den Wald, wir arbeiten ohne Maschinen, wir sind ganz streng, ich glaube auch vegan. Und wir wollen wirklich sehen, wie man nur mit regionalen, nur mit ohne Maschinen erzeugten Produkten leben kann. Ein unglaublich radikaler Ansatz. Und da ist ja auch das erste Lehmhaus entstanden, über das ja auch dann Siebenlinden so bekannt gemacht hat. Und wenn man heute hingeht, dann sieht man dort ein Lehmhaus-Hotel.
Strohhotel?
Strohhotel. Also man hat schon das Gefühl, die Ökobewegung ist da ein Stück weit erwachsen geworden. Wirklich etabliert in einem guten Sinne. Und auch, jetzt sage ich mal, meine Vorurteile, die wir damals immer als Zeck hatten, die ja ungefähr gleich alt. Und wenn wir auf Siebenlinden geschaut haben, dann haben wir immer gesagt, ja, das ist ein Ökodorf, aber sie trauen sich nicht an die wirklich heißen menschlichen Themen ran. Also was jetzt mit Liebe, Intimität, Sexualität da, wo die Konflikte herkommen, da trauen sie sich nicht dran. Und dann haben wir immer schon gesagt, ihr seid prüde.
Das war Brüder.
Ja. Wie damals, ihr seid ja, die Gründungsgruppe war ja in Großschüden und dann hat man so gesagt, das ist Großbrüden.
Ach, das, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Das habe ich noch nicht gehört, diesen Ausspruch. Ich denke, die Schwerpunkte waren schon ganz unterschiedlich vom ZEG und von Siebenlinden. Und ich schätze auch diese Vielfalt ganz doll in der Gemeinschaftsszene. Also, dass wir so ganz verschiedene Schwerpunkte inhaltlich bilden. Und ich glaube, Siebenlinden durfte lernen im Zuge der Gemeinschaftsentwicklung, dass dieser Staat, ne, am Anfang gab es einen Slogan, Selbstbestimmung durch Selbstversorgung, also so ganz materiell. Ne? Es gab viele so materielle Gedanken und dass die überhaupt nicht ausreichend sind, um eine Gemeinschaft zu formen, sondern die große Herausforderung, die Chance ist ja das menschliche Wachstum. Und das hat das Ökodorf Siebenlinden ganz schnell geschnallt. Und da haben wir vom ZEG auch immer wieder zum Beispiel Methoden lernen dürfen. Oder Menschen als Supervisoren, Supervisorinnen eingeladen, die unsere Gruppe begleitet haben und eben geholfen haben, mehr heiße Themen anzugehen. Mhm. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Weg für uns.
Was mich auch total beeindruckt hat, wo ich vor einem Jahr bei euch zu Besuch war, da war dann ein politischer Abend gewesen, da waren mehr als 2/3 junge Leute. Da habe ich auch gedacht, da ist euch was gelungen, vielleicht auch gerade durch diese konsequente ökologische Ausrichtung, da ist euch da ein Schulterschluss gelungen, weil das haben ja viele Gemeinschaften, die es ja schon seit mittlerweile, viele Gemeinschaften gibt es ja jetzt seit 30 Jahren, die altern dann auch oft. Ja. Und da ist bei Siebenlinden, glaube ich, mit einer bestimmten Widerstandsbewegung oder einer ökologischen Protestbewegung eine Verbindung entstanden. So hatte ich den Eindruck. Ist das so?
Ja, das hat zwischendurch auch mal ein bisschen geschlummert, aber in den letzten Jahren gibt es viele junge, interessierte Menschen und die möchten sich einerseits ausfahren und die Welt verändern. Und das wollen wir, ja, vielleicht Oldies auch immer noch. Und sie finden aber diese menschliche Tiefe und Antworten auf ihre riesengroßen Fragen oft nicht in der politischen Szene da draußen. Und ich denke, dass wir schon Antworten haben oder zumindest Foren haben, wo wir diese Fragen miteinander bewegen können. Und das schätzen die jungen Leute sehr, diesen ganzheitlichen politischen Ansatz. Diese auch Elemente wie Tiefenökologie zum Beispiel, wo du fühlen kannst und ins Spüren kommst und das auch mal zulässt, wie schwer das gerade alles ist, wie unerträglich das eigentlich ist. Ja. Und das mal da sein darf Und dann aber nicht in die Depression abzugleiten, sondern ins Handeln zu kommen und an einem Punkt wieder in die Hoffnung und ins Tun zu kommen. Das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, was zumindest Sieben Linden, aber so erlebe ich viele Gemeinschaften gerade, dass sie das eben ein Gefäß dafür bilden. Nicht den Rückzug auf die Insel, sondern das fühlende Voranschreiten.
Ja.
Und Tamera steht da für mich auch, wo du lange gelebt hast, das Zeck. Das sind alles tolle Orte.
Ja, also ich glaube es auch. Ne? Das hat mich auch nach Tamera gezogen damals, als ich dahin gezogen bin, dass ich das Gefühl hatte, oder es war auch die Realität, dass ich das Interesse an der Welt war so authentisch und das Engagement war einfach so stark da. Wir wollen, dass die Welt sich verändert. Und dann wurden Menschen aus dem globalen Süden eingeladen und wir sind dort, haben an deren Seite gestanden für deren Befreiungskampf und haben dort Riesenaktionen gemacht, ob jetzt in Kolumbien, in Palästina oder in Afrika, in Brasilien, an verschiedenen Orten. Und das ist für mich sehr wichtig, dass wir nicht sagen, ja, wir sind ja privilegiert als Mitteleuropäer, haben ganz andere Voraussetzungen, dass wir trotzdem oder gerade deswegen sagen, wir stellen uns an die Seite der Menschen, die nicht so privilegiert sind. Ja.
Ja, Tamera ist in dieser internationalen Friedensarbeit, in diesen internationalen Aspekten auf jeden Fall unglaublich stark, finde ich. Also natürlich seid ihr auch aus einem Impuls aus Deutschland entstanden und ihr habt euch aber in einem anderen europäischen Land als Tamera etabliert und dann habt ihr noch geschafft, noch weiter zu gucken und wirklich, wirklich global zu denken. Ne? Dieser Slogan global denken, lokal handeln, der ist für mich genauso aktuell wie schon vor 30 Jahren und da ist es sehr spürbar, dieses Wirken in die Welt und das finde ich immer super spannend, auch den Newsletter zu lesen aus Tamera und ein bisschen Anschluss zu kriegen. Und ja, auch die Chance, dass berichtet wird, ja, dass ich etwas davon erfahren kann, dass Tamera nicht versinkt im eigenen Inseldasein irgendwo am Rande von Europa, sondern sich so fühlbar und erfahrbar macht. Das ist toll.
Wir sind ja beide Öffentlichkeitsarbeiterinnen in unseren Gemeinschaften.
Ja.
Und ich möchte dich mal fragen, wie das eigentlich für dich ist, weil für mich war das auch oft so, dass ich innerlich dann auch Zweifel hatte an manchen Dingen und nach außen ja trotzdem das immer als möglichst gut darstellen wollte. Und ich will aber auch nicht lügen. Und das war für mich dann oft sehr herausfordernd. Du bist ja auch eine Öffentlichkeitsarbeiterin und du bist sicher auch nicht immer mit allem einverstanden, weil es gibt ja natürlich auch in jeder Gemeinschaft Sachen, die auch mal nicht so gut laufen, ja. Und wie gehst du damit um? Hast du dann bestimmte Sachen, die du nach außen sagst und bestimmte nicht? Oder sagst du das alles? Oder es ist für mich wirklich eine offene Frage.
Das ist eine schwierige Balance manchmal. Das sehe ich ganz genauso wie du. Denn einerseits wollen wir natürlich Menschen inspirieren und begeistern. Und das tun wir vor allem über gute Nachrichten und über das, was geschafft wurde. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Yeah. Die Leute, die meinen Podcast hören, die kennen das Beispiel. Wir haben letzten Herbst ein Gemüsestrohhotel gebaut. Das haben wir natürlich auch in der Öffentlichkeitsarbeit kundgetan, weil wir mega stolz sind, dass wir ein großes 70 Quadratmeter Gemüselager nur mit Strohballen, und also heimischen Strohballen, heimischem Holz und mit unseren Handwerkenden dahingestellt haben. Eine völlig neue Art, Winterlagerung für Gemüse zu machen. Super, klasse. Es hat mehr gekostet, als wir dachten. Die Baukosten sind so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Nicht so schlimm, aber es hat auch den Anschein, dass es gar nicht so unproblematisch funktioniert. Und jetzt ist natürlich der Schritt, das auch mitzuteilen, also aus Fehlern lernen lassen. Ja, also wir machen natürlich unendlich viele Fehler in Gemeinschaften. Und ich finde, über diese Fehler immer wieder zu kommunizieren, ist einfach ganz wertvoll und macht uns lebendig und macht Mut, auch selber ganz viele Fehler zu machen, weil ohne das geht es ja nun nicht voran. Mhm. Aber ich berichte lieber darüber, dass das Strohhotel super funktioniert, dass das ganze Gemüse kalt ist, dass wir noch mehr Gemüse anbauen können und dass alle das nachmachen sollen. Das macht mir mehr Spaß. Aber ist ja nun nicht so. Und dann wird es demnächst dazu auch Infos geben.
Mhm. Oje, wir hatten auch so eine Situation mit Gemüsekeller.
Auch mit Gemüse?
Ja, das ist schon lange her, aber da haben wir eine super Belüftung für einen Erdkeller gebaut und es hat einfach nicht funktioniert.
Ja, so ist es manchmal, ne? Und ich denke, das andere Thema, was auch so ein bisschen ungemütlich oft ist, ist das Thema, dass es natürlich auch Konflikte gibt, ja, in Gemeinschaft. Überall, wo Menschen zusammenleben, gibt es auch Reibung, gibt es Meinungsverschiedenheiten und das eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen und uns da damit auch offen zu machen, finde ich auch wertvoll. Ich denke, wir sind Lernorte und Lernorte für eine gute Konfliktkultur sind doch im Moment sehr wichtig.
Ja, da kommen wir zum ganz wichtigen Stichpunkt, die Konflikte. Weil ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Menschen vor allem durch Konflikte lernen. Ja? Lernort ist ein schönes Wort für Gemeinschaft, ist nicht immer bequem. Und wir versuchen es als Menschen oft uns ein bisschen bequemer zu machen, indem wir Konflikte dann umschiffen. Aber das fällt uns meistens auf die Füße. Da kennst du bestimmt genauso viele Beispiele dafür wie ich.
Ja, das ist mit das Wertvollste, was ich lernen durfte, dass Konflikte wirklich ganz natürlich zum Leben dazu gehören. Also den Konflikt umarmen ist manchmal auch so ein Begriff, den wir verwenden. Und trotzdem gibt es immer, wenn etwas auftaucht, so eine Spannung auf einmal, merkst du immer noch, auch nach über 20 Jahren in Gemeinschaft, der Konflikt rollt auf dich zu und dann gibt es bei mir zumindest immer noch diesen Moment, ich will ihn abwehren, ich will drumrum, ich will oben drüber, ich will unten drunter, ich will irgendwie weg hier. Aber dann zu sagen, ja, okay, es ist eben einfach so und wir widmen uns dem und auch schon so, also das habe ich, glaube ich, zellulär mittlerweile drin, es wird eine Lösung geben, es wird ein nach dem Konflikt geben, und wir werden gemeinsam wachsen. Da ist so ein ganz tiefes Vertrauen gewachsen. Und das lässt mich dann auch die Situation, einerseits stecke ich voll drin und irgendwas vibriert in meinem Nervensystem und ich bin aufgeregt. Und irgendwas hat aber auch schon so ein bisschen den Überblick gleichzeitig und kann mich schon ein bisschen beruhigen und sagen, okay, wir gehen da durch, wir gehen da durch. Wir sind alles geübte Menschen, die das schon kennen. Und das war natürlich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in der Corona-Zeit wahnsinnig wichtig. Ja, da hat sich das so richtig gezeigt, was können wir eigentlich in der Hinsicht und was können wir noch nicht.
Ja. Das ist natürlich das Thema, ne? Wo wir gemerkt haben, wie die Gesellschaft gerade an Konflikten scheitert. Mhm. Und einige Gemeinschaften, glaube ich, auch. Und einige sind damit ganz gut umgegangen. Ja. Und das ist für mich eine Frage, die ich noch nicht ganz beantworten kann. Warum werden die gesellschaftlichen Konflikte der letzten Jahre so erbittert geführt? Also warum spaltet sich die Gesellschaft immer wieder an diesen ganzen Konflikten? Früher hätte man doch auch sagen können, okay, wir sind anderer Meinung, aber in dem Bereich sind wir vielleicht der gleichen Meinung. Ja? Und dass da rüttelt was an uns als Gesellschaft, glaube ich. Und wie habt ihr das gemacht? Ich habe von euch gehört, dass ihr ganz gut durchgekommen seid als Gemeinschaft mit diesem Konfliktthema Corona. Habt ihr dazu bestimmte Techniken verwandt?
Das ist ein Gerücht, dass wir da ganz gut durchgekommen sind. Aber wir haben alle Techniken angewendet, die wir kennen. Also ne, das ist in Gemeinschaft, ich glaube, das größte Problem war am Anfang tatsächlich dieses Abstandhalten und diese Vereinzelung, die politisch gefordert war. Das hat mich am meisten erschüttert, weil dadurch schienen zunächst verschiedene Instrumente, die wir kennen, nicht zu funktionieren, weil Gemeinschaft heißt im Kreis sitzen und das Gespräch suchen, den Augenkontakt suchen. Das war, glaube ich, für mich der Punkt, der am Anfang wirklich zu herausfordernd war, sich nicht zu treffen. Es gab dann Möglichkeiten, trotzdem in Austausch zu kommen und sich auch mal zu treffen. Und wir haben dann alle Instrumente rausgeholt, die wir kennen. Also es ist zum Beispiel diese Methode Forum, die im ZEC und auch in Tamera ganz stark kultiviert werden und die wir auch sehr gut lernen konnten. Wie kann ich in einer Menschenmitte zeigen, was gerade in mir lebt? Ja? Und das hat ganz viel deeskalierenden Charakter auch und ganz viel verbindendes Potenzial. Und wir haben natürlich Abi-Gespräche geführt. Es gab bei uns auch starke Konflikte, die eine Moderation, eine Mediation brauchten in der Zeit. Und wir haben versucht, Menschen nicht in irgendetwas reinzuzwingen, sondern sie auch mal eine Weile einfach zu lassen. Menschen, die auch Rückzug brauchten in der Zeit und Schutz, dass sie sich schützen können, diese Vielfalt zuzulassen. Also es brauchte in der Zeit wirklich eine Vielfalt an Methoden. Und ich glaube, es war gut, dass wir die auch in ruhigeren Zeiten schon lange geübt haben, um sie in der Krisenzeit rauszuholen. Und ja. Wie hast du es erlebt? Du warst auch in verschiedenen Kontexten unterwegs.
Also wo Corona aufkam, habe ich noch in Tamira gelebt. Und da ist das Spezielle an Tamira, dass wir sehr weit außerhalb sind von der also schon rein geografisch. Ne? Das nächste Dorf ist 5 Kilometer weg. Von dem her konnten wir unseren eigenen, unser eigenes Biotop da aufrechterhalten. Und waren uns auch ziemlich einig, dass wir unter uns ein Haushalt sind. Und dass wir haben dann Kontakte nach außen, also wir haben die Gäste, wir haben keine Gäste empfangen, 2 Jahre lang nicht. Das hat uns ökonomisch richtig stark reingehauen, sage ich jetzt mal. Aber dadurch konnten wir die Zeit in der Gemeinschaft genutzt. Und da sind viele Prozesse angestoßen worden, die lange am Schwelen waren. Das war auch sehr interessant. Dadurch, dass keine Gäste da waren, hatte man weniger Arbeit. Mhm. Die Gemeinschaft kam mehr zusammen als sonst. Das war, glaube ich, ein Unterschied zu anderen Gemeinschaften. Und dadurch sind bestimmte Sachen prozessiert worden, die vorher nicht prozessiert worden waren. Ja. Und zu Corona speziell gab es einige Menschen, die dann abgewichen sind von der Mehrheitsmeinung. Und ich glaube, da neben den Instrumenten, die du jetzt auch genannt hast, die wir ja auch anwenden, ist das, was ich an Tamira am meisten schätze, ist so ein wirklich ein praktizierendes Mitgefühl für den Einzelnen. Wir haben da ganz speziell, wir haben einen Frauenrat, der ist eigentlich dafür da, um alle persönlichen Themen, die nicht so leicht zu klären sind, da die einzuladen und dazu zu hören und denen Raum zu geben, wo sie wirklich jeder für sich gehört wird. Weil jede Meinungsbildung hat auch eine Geschichte. Und dass dann plötzlich ein Mensch sagt, nee, ich bin aber dafür, dass wir alle zu Hause bleiben und uns isolieren, hängt vielleicht damit zusammen, dass diese Person einen Krankheitsfall in der Familie hat, die ihr ganz, ganz viel Angst macht. Ja? Und da zu sagen, das soll nicht ausgegrenzt werden, das ist menschlich und alles Menschliche soll Platz haben in der Gemeinschaft. Und Meinungen sind, glaube ich, für uns in Tamira weniger wichtig gewesen, als dass wir uns menschlich fühlen und uns ein Zuhause geben. Ja. Und trotzdem daraus uns natürlich Meinungen zu bilden, ist natürlich auch eine Aufgabe. Jeder sollte eine Meinung haben. Ja. Mhm. Das war für mich stark, das gemeinsam durchzustehen und zu leben und auch zu wissen, wir wissen nicht, wie wir hier finanziell das überleben werden. Mhm. Das war unsere größte Angst. Ja.
Okay.
Wir hatten weniger Angst vor der Krankheit als davor, was die Maßnahmen mit uns machen würden. Ja,
ja, da waren wir dann doch deutlich ein größeres Meinungsspektrum, sage ich mal, und auch ein größeres größere Herausforderung in Siebenlinden, uns gut in Kontakt zu bleiben. Mhm. Das war herausfordernd. Und ich denke, wir haben auch noch ein paar Risse heute in der Gemeinschaft. Mhm. Das merkt man ab und zu. Die sind so in unserem alltäglichen Erleben nicht so oben auf. Aber wenn ein neues, brisantes Thema kommt, dann merken wir auf einmal, oh, wir haben noch nicht alles aufgearbeitet aus der Corona-Zeit und wir haben uns das aber vorgenommen. Also es gibt schon Termine dafür, auch dieses Jahr. In Gemeinschaft gibt es immer auch so etwas wie Intensivzeiten, intensive Wochenenden, kompakte Zeiten, wo wir vielleicht auch keine Gäste haben. Und das ist für uns dieses Jahr, steht das noch an, da nochmal drauf zu schauen, weil da, wie du sagst, da steckt so viel persönliche Geschichte auch jeweils dahinter. Vielleicht auch sogar bis hin zum Zweiten Weltkrieg, Kriegstraumata, familiäre Traumata und da vielleicht auch die Chance zu haben, nochmal eine Etage tiefer zu gehen, zu schauen. Und für mich ist es auch wie eine Vorbereitung auf nächste Krisen, ja, weil jedes Krisenthema, was auf uns zukommt, hat einfach das Potenzial, diese Spaltung hervorzubringen. Das habe ich gelernt. Das habe ich total unterschätzt vorher. Das gilt für Familien genauso wie für Arbeitsteams und für Lebensgemeinschaften. Und uns damit jetzt nochmal, wo es relativ, naja, ruhig ist es nicht, aber es ist gerade nicht so ganz nah dran, die Konflikte und Krisen in Ruhe zu beschäftigen, um bei der nächsten Krise, die kommen wird, das bin ich ziemlich sicher, vielleicht schon ganz am Anfang zu wissen, Achtung, Spaltungspotenzial, sodass wir es gleich auf Reihe haben und sensibler und vielleicht auch ein bisschen entschleunigter da drauf zu schauen. Das ist so meine Hoffnung.
Also das ist meine Hoffnung auch. Und gleichzeitig merke ich, ein Konflikt will ja etwas von uns. Ja? Ein Konflikt ist ja etwas, was uns verändern möchte. Das möchte uns als Menschheit, als Gruppe, als Individuum auf eine andere Ebene heben. Mhm. Und wenn wir aber immer so getriggert reagieren, dass wir dann wütend aufeinander sind, dann kriegen wir die Lektion nicht mit. Mhm. Und das kann man wirklich auch im sehr Kleinen lernen. Also ich merke das jetzt gerade, wo wir eine kleine Gemeinschaft sind, dass es dann plötzlich Konflikte gibt. Also was weiß ich, wir hatten was ganz Lächerliches. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand lieber braunen Reis als weißen Reis mag. Ja, brauner Reis ist gesünder, aber leckerer ist doch der Weiß. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Und das ist bei uns so ein bisschen geflügeltes Wort geworden. Das ist der braune Reiskonflikt. Also, wir haben uns jetzt nicht gestritten, es war kein wirklicher Konflikt, aber ich habe gemerkt, da fehlt es mir wirklich, in wie vielen Bereichen fehlt es mir an Empathie und Mitfühlen, dass der andere tatsächlich in einigen Bereichen anders tickt und dass wir Gefäße aufbauen können in der Gemeinschaft, wo wir dann trotzdem, auch wenn wir anders ticken, zusammenbleiben und uns lieben können und uns als eins fühlen können. Ja? Mhm. Und ich merke, dass an diesen kleinen Sachen, dass das immer eine Hürde ist, uns immer an es geht ja dann weiter, ja. Wir sind hier in einem Dorf. Und wenn ich jetzt da reingehen würde, was die einzelnen Menschen hier zum Beispiel wählen würden politisch oder was sie politisch denken würden, würden wir wahrscheinlich auch in Konflikte kommen. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber wir sind trotzdem ein Dorf. Und wir sind ein Land, wir sind eine Menschheit. Wir haben ganz unterschiedliche Entscheidungen in unserem Leben getroffen. Wir kommen dann nur durch die ganzen Krisen, wenn wir dieses Einheitsgefühl trotzdem bewahren und oder immer wieder aufbauen, immer wieder heilen können und nicht bei unterschiedlicher Meinung aufeinander rumhacken. Ja,
ja, das ist gerade wirklich wie so ein Mikrokosmos zu lernen, ja, in Familien, in Gemeinschaften, in Teams. Und wir brauchen es als ganze Gesellschaft und auch als, ja, als Menschheitsfamilie global. Und ja, da hast du ja auch viel zu beigetragen. Das ist für dich gar nicht so neu. Du bist als Friedensjournalistin auch unterwegs gewesen in anderen Ländern. Und vielleicht magst du noch ein bisschen davon teilen, was dich auch motiviert hat, deine Berichterstattung so aufzubauen, dass Menschen informiert werden, aber nicht polarisiert werden.
Ja, da fällt mir natürlich als erstes Beispiel ein, dass wir mit einer Gruppe in Israel-Palästina unterwegs waren, zu Fuß, und also mehrmals auch, und sind dort gepilgert. Und darunter war eben auch eine Gruppe Journalisten. Wir haben dann Gespräche geführt mit Menschen, ich kann jetzt mal sagen, von beiden Seiten, aber es waren nicht nur zwei Seiten, es sind viel mehr Seiten in diesem kleinen geografischen Land Israel-Palästina. Und immer wenn man mit Menschen zusammengesessen hat, konnte man mitfühlen. Man konnte immer denken, ja, ich kann verstehen, warum dieser Mensch zu dieser Meinung gekommen ist. Und kann aber auch sehen, dass der ein paar Kilometer weiter unheimlich drunter leidet. Also da sind Siedler, die sagen, wir haben uns ewig gesehnt, in das Land unserer religiösen Vorväter zu gehen und hier zu leben. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Und dann sind auf der anderen Seite Palästinenser, die sagen, ja, aber wir haben immer hier gelebt. Wir können hier nicht weichen, das ist unser Land und wo sollen wir denn hin? Und daraus, dass da so unterschiedliche Interessen sind, da hast du fast das Gefühl, du zerreißt dich einfach nur durch das Zuhören. Und gleichzeitig hatten wir auch die Erfahrung gemacht, dass wir einen Rahmen bieten können, dass die Menschen sich gegenseitig zuhören können. Zum Beispiel, waren wir in einer Situation, wo wir mit einem palästinensischen Bauern auf seinem Feld waren und es kamen israelische Soldaten an, die uns dann zu bedrohen schienen. Und wo wir aber gemerkt haben, nee, wir hören erstmal zu, was wir wollen, haben wir gemerkt, das sind einfach junge Männer, die waren davon neugierig, was machen denn da die ganzen europäisch aussehenden Menschen? Und dann haben wir sie alle gebeten, sich hinzusetzen und die Soldaten ihre Gewehre runter, das haben sie sogar gemacht. Das durfte natürlich nie rauskommen, das wäre verboten für sie.
Und aber ihr hattet doch die Kamera dabei, ich habe das doch gesehen in dem Film, den ihr gemacht habt, über diese Pilgerreise.
Genau,
ja, ich erinnere mich an die Szene.
Genau, es gibt einen Film darüber, der heißt, wir weigern uns Feinde zu sein.
Schön.
Ja. Und dann zum ersten Mal hat dieser palästinensische Bauer seinen Lebensweg erzählen können und hatte als Zuhörer israelische Soldaten, der sagt heute noch, das war ein entscheidender Moment in seinem Leben, ja, dass er da gehört wurde und unter Tränen erzählt hat, wie seine Kinder aufwachsen, mit welchem Hass und welcher Wut seine Kinder aufwachsen, wie sein Land ihm genommen wurde. Und die Soldaten, die gedacht haben, ja, sie könnten ja vielleicht einfach nur ein bisschen flirten und so weiter, gemerkt haben, worum es auf einmal für sie geht. Und dass da ein älterer Mann ist, der so viel erlitten hat und sie als junge Männer gemerkt haben, sie gehören zu einem System, was dafür verantwortlich ist. Da hat in ihnen wurde auch was erschüttert. Und das sind Begegnungen, das ist eine Begegnung, würde ich mal sagen. Und wir als nicht nur Journalisten, sondern auch als Menschen, als internationale Gemeinschaft, haben auch die Aufgabe, solche Begegnungen zu halten und nicht immer zu sagen, wir sind auf der oder der Seite, dann verschließt sich sofort was. Ja? Sondern sowas zu halten, das ist nicht leicht, das tut auch manchmal echt weh. Und manchmal muss man ja auch Stellung beziehen und sagen, wir sind gegen Unrecht. Ja? Und menschlich aber trotzdem die Menschen halten können. Ja?
Ja, und darüber eben noch berichten. Und das habt ihr am Beispiel dieses Filmes wirklich sehr gut zusammengefasst. Also kann ich jedem empfehlen, gerade dieser Film ist alt, 20 Jahre oder so ist diese...
Ja, fast, ja.
Aber du denkst, das ist vorgestern gewesen oder du bist erschreckt, weil du merkst, okay, da hat sich ja gar nicht so viel geändert an der Qualität des Konfliktes leider, ja, über so viele Jahre. Und jetzt kommt wieder diese Eskalation und ich bin dankbar gewesen, dass ihr berichtet habt, dass ich diesen Film jetzt noch sehen durfte und... Ja, danke auch für deine internationale Arbeit, die du da über Jahrzehnte aus dem Gemeinschaftskosmos rausberichtet hast. Ja. Ich mag vielleicht noch von mir ein Beispiel erzählen, wo uns das mal, meine ich, ganz gut gelungen ist. Das war der simpelste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe. Es war eine Person aus Siemlin, die sich nicht hat impfen lassen und die andere hat sich impfen lassen. Und bei uns war das tatsächlich kein großer Konflikt in der Gemeinschaft, diese Impffrage, sondern da war einfach so, ja, die einen möchten so, die anderen möchten so. Und wir, das haben wir nicht stark polarisiert. Deswegen war mir das gar nicht klar, was das bedeutet. Und dann haben wir ein Gespräch aufgenommen, warum die eine Person so motiviert ist und die andere so. Und es war ziemlich simpel, einfach zu sagen, ja, und wir reden doch trotzdem miteinander. Und dieser Podcast, diese Podcast-Folge damals, hat dann so viele Hörerinnen gehabt und so viel Interesse hervorgerufen, dass es auf einmal was ganz Besonderes anscheinend war, ja.
Voll.
Und das fand ich einen schönen Beitrag aus Siebenlinden. Ich glaube, es waren nicht alle meiner Mitwohnis dann hundertprozentig glücklich mit dieser Folge. Musst ja dir auch immer anhören, was deine eigenen Leute dann darüber denken. Trotzdem bin ich sehr froh, dass wir es gemacht haben und das auch uns getraut haben, in dem Moment so ein ganz simples Statement rauszugeben von...
Das kann doch nur aus Gemeinschaft kommen. Das ist ja wirklich ein Beispiel von etwas, weil es ist so polarisiert. Die Menschen sind so, reden ja nicht mehr miteinander. Und an der Stelle ist es wirklich für mich ein Beispiel, was du gerade erzählst, dass es ein Beitrag von einer Gemeinschaft ist an die Welt. Ja.
Schön. Ja, das macht mir Freude, so kleine Schnipsel mal rauszubringen, dieser Polarisierung entgegenzuwirken. Oder neulich habe die Irma, die seit 30 Jahren Veganerin ist und da auch eine recht konsequente Haltung hat, im Podcastgespräch mit unserem jungen Koch, dem Jonas, gesprochen, der gerne vegan kocht, aber eben gern auch ab und zu mal an der Dönerbude vorbeischaut, weil er dann nicht widerstehen kann. Und dass man sich darüber so ganz entspannt mal austauschen kann und eigentlich feststellt, hey, wir gehen in dieselbe Richtung. Die eine ist hundertprozentig konsequent und der andere ist auf seinem Weg und wir wirken zusammen. Sowas macht mir Freude zu veröffentlichen und zu verbreiten, ja. Das sind eher so die kleinen Themen. Und du hast es geschafft, große Themen so immer wieder nach vorne zu bringen. Das ist.
Naja, letztlich sind ja auch die großen Themen, bestehen ja oft auch aus kleinen. Sind zwar auch, die großen Themen sind natürlich große Ideen, große Ideologien auch manchmal. Aber sie bestehen ja auch aus Menschen, die die entweder leben oder nicht oder halb leben oder damit umgehen einfach. Und das finde ich eigentlich auch immer, ist mir immer sehr wichtig, die Menschen selber zu hören, wie lebst du damit. Ja. Also ich liebe auch Theorien, ich liebe Theorien zu studieren, aber wichtiger ist eigentlich das, wo die Theorien auch ins Leben kommen. Ja. Ja, also wenn ich das jetzt mal mir alles nochmal in Erinnerung rufe, was wir jetzt so erzählt haben, dann ging es ja auch ganz stark um Gemeinschaft und um Frieden, beides. Und mir fällt da der Satz von Johann Galtung ein, der mich sehr stark geleitet hat in meinem persönlichen und beruflichen Leben. Jede Friedensbildung ist Gemeinschaftsbildung. Also da, wo Frieden entsteht, gehen Menschen noch aufeinander zu und fangen an, miteinander auszukommen. Und insofern finde ich, dass wir in Gemeinschaften leben, schon mal alleine eine Friedenstat. Und dass wir das dann noch in die Öffentlichkeit bringen und Menschen daran teilhaben lassen, ist unser Beitrag. Und ich hoffe, dass der was bringt. Da bin ich auch dir total dankbar für deine unglaubliche Energie, mit der du jetzt schon fast 100 Podcast-Folgen in die Welt gebracht hast. Das ist der Hammer, ja?
Ja, das macht mir wirklich Spaß. Ich habe einen anderen Satz selber, der mich oft trägt. Aus Reibung entsteht Wärme. Also eigentlich da, wo der Konflikt heiß ist, ne, da kannst du davon ausgehen, da entsteht irgendwann die menschliche Wärme, wenn es gelingt. Es kann natürlich auch eine Kälte zurückbleiben und eine Härte, aber diese Wärme, die entsteht, wenn ich mit Menschen durch Konflikte gehe und mit denen zusammenbleibe, im Team, in der Gemeinschaft, so, das ist für mich stark. Ja, und auch darüber zu erzählen, auch in unserem Netzwerk, Global Eco Village Network, das ist also GEN, unser deutsches Gemeinschaftsnetzwerk, was aber auch europäische und internationale Vereinigungen hat, uns voneinander zu berichten in den Gemeinschaften, uns gegenseitig zu stützen. Ja, das war eine große Reise, die wir auch in dem Gespräch gemacht haben, vom ZEC nach Portugal und über Israel, Palästina wieder zurück. Diese Verbundenheit von Menschen, die überall an kleinen Orten kleine und große Dinge tun.
Jawohl. Dann wünsche ich dir alles Gute. Wunderbar, dass du hier warst. Ist ja auch ein bisschen die Sonne rausgekommen heute, gestern
und
heute.
Wir werden noch mal ein bisschen Ostseeluft schnuppern hier am Bonn und dann auch bald zurückreisen. Und ja, ich danke dir für deine Arbeit und hoffe noch viel von dir zu lernen.
Ja, ich auch. Nicht nur, weil ich älter bin, kann ich nichts von dir lernen, nein. Ich habe überhaupt den Podcast nur angefangen, weil ich deinen so toll fand. Das wollte ich dir mal verraten.
Ach cool, ja. Echt? Der Terranova-Podcast, ja super.
Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinar-Welt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.